Der Prozess. Der Fall von Marie F. war ein Fall, der uns Einblick hinter die Fassade einer vermeintlich heilen und normalen Familie gewährte. Fälle wie der von Marie F. waren Fälle, die mich besonders mitnahmen, weil es so viele von ihnen gab. Der überwiegende Großteil von sexuellem Missbrauch findet in der eigenen Familie statt oder im Freundes- und Bekanntenkreis. Viele Menschen haben noch immer das Bild vor Augen, dass sexuelle Übergriffe von fremden Männern bei Nacht auf der Straße verübt werden. Das sind jedoch eher die Ausnahmen. Die Regel ist eine andere. Marie F. erschien mit ihrem Freund vor Gericht. Sie wirkte auf uns außerordentlich gefasst. Eine junge Frau, die mitten im Leben stand. Sie setzte sich auf den Stuhl für die Zeugen, in die Mitte des Saals hinter einem kleinen Tischchen, und machte ihre Aussage, wie eine Buchhalterin, die Zahlen vorliest. Keine Betonungen, kaum Schwingungen in der Stimme, emotionslos. Sie erzählte von dem jahrelangen Missbrauch, als würde sie von gewöhnlichen Dingen erzählen. Vielleicht, weil der Missbrauch für sie zu etwas Gewöhnlichem geworden war. Nur selten geriet sie außer Fassung. Immer dann, wenn sie von besonders einschneidenden Geschehnissen erzählte. Was sie besonders aus der Fassung brachte, war der Missbrauch, als sie das erste Mal ihre Regelblutung hatte und ihr Vater sich nicht abhalten ließ, trotzdem mit ihr zu schlafen. Das riss sie emotional aus dem Gleichgewicht. Die Rechtslage ist bei einem solchen Fall besonders heikel. In der Theorie muss jede Straftat einzeln nachgewiesen werden. Es ist nicht zulässig, die Fälle aufzurunden. Ein junges Mädchen, das 13 Jahre ihres Lebens regelmäßig missbraucht worden ist, kann sich nun natürlich praktisch nicht an jeden einzelnen Fall erinnern. Sie kann nicht 13 Jahre ihres Lebens Tag für Tag rekapitulieren. Darum waren wir bemüht festzustellen, ob sich die Zeugin an ganz bestimmte Ereignisse erinnerte. Das konnte sie. Und dann haben wir aufgerechnet. Marie F. gab an, dass der Geschlechtsverkehr regelmäßig stattfand. Alle 2 Tage, spätestens nach 3 Tagen, kam der Vater wieder zu ihr. Angeklagt waren deshalb mehrere 100 Fälle des Beischlafs zwischen Vater und eigener Tochter. Der Grund? Es besteht die Gefahr, dass möglicherweise mehr Fälle verurteilt werden, als tatsächlich begangen wurden. Das widerspricht unserem Rechtsstaatsprinzip. Man darf nur für die Taten verurteilt werden, die man auch begangen hat. Und so musste das Gericht rechnen. Das Jahr hat 365 Tage, der Missbrauch fand nur dann nicht statt, wenn Marie beispielsweise auf Klassenfahrt war. Das kann 1 bis 2 Mal im Jahr gewesen sein. Dann zogen wir noch die Wochen ab, wo das Mädchen vielleicht ernsthaft krank gewesen war und er sich nicht an ihr vergangen hatte. Nahmen wir einen Sicherheitsabschlag von 2 Monaten vor, dann hatte er sie also 10 Monate lang mindestens jeden 3. Tag missbraucht und so weiter. Eine zynische Rechnung. Aber sie war notwendig. Am Ende blieben für uns 53 nachweisbare Fälle übrig. Der Vater von Marie F. hat sich nicht zu den Vorwürfen geäußert, zumindest nicht direkt. Er hat von seinem Recht zu schweigen Gebrauch gemacht, aber er hat über seinen Verteidiger eine Erklärung abgegeben. In dieser Erklärung bestritt er, dass er sexuellen Kontakt zu seiner Tochter gehabt hätte. Er bestand darauf, sich so verhalten zu haben, wie ein Vater sich zu verhalten habe. Er sei sich keiner Schuld bewusst. Er habe stets moralisch korrekt gehandelt. Während der Verhandlung schaute er zu Boden. Es gelang ihm während der gesamten Prozesstage kein einziges Mal, mir oder den anderen Anwesenden in die Augen zu schauen. Maries Vater war berufstätig, ein einfacher Arbeiter. Die Familie lebte in bescheidenen Verhältnissen. Sie hatte eine kleine Wohnung. Maries Vater hatte einen Bierbauch, ein feistes Gesicht, tief liegende Augen, spärliches Haar. Er war untersetzt. Marie hatte keine Geschwister. Als seine Tochter aussagte, schüttelte er immer wieder den Kopf, verneinend, als sei das alles nicht wahr, als könne dies alles gar nicht wahr sein. Auch die Mutter von Marie F. war als Zeugin geladen. Wir waren gespannt darauf, was sie zu sagen hätte. Sie musste den Missbrauch ja mitbekommen haben. Keine Mutter der Welt kann unbemerkt so etwas in ihrem Haushalt geschehen lassen. Es war unmöglich, dass sie nichts mitbekommen hatte. Erst recht nicht nach den Schilderungen von Marie, dass sie im Ehebett neben der Mutter gelegen und der Angeklagte sie weggedrückt habe, sich dann zwischen sie und die Mutter gelegt und sie missbraucht habe. Doch die Mutter verweigerte die Aussage. Das war ihr Recht, das durfte sie. Man kann eine Ehefrau nicht zwingen, gegen den eigenen Ehemann auszusagen. In meinen Augen hat sie sich allerdings fast genauso schuldig gemacht wie der eigentliche Täter, weil sie ihrem Kind, ihrem eigenen Kind, nicht half. Weil sie es hat geschehen lassen, aus unerfindlichen Gründen. Man hätte sie wegen Beihilfe zum sexuellen Missbrauch oder mittelbarer Täterschaft belangen müssen. Doch es gab hierfür nicht genügend Beweise. Was die Mutter ihrer Tochter angetan hat, ist für mich völlig unverständlich. Ich kann es nicht nachvollziehen, bis heute nicht. Der Fall wurde vor einem sogenannten Kollegialgericht, der großen Strafkammer des Landgerichts, verhandelt. In diesem Kollegialgericht sitzen 5 Richter, die gemeinsam zu einem Urteil kommen müssen. 3 Berufsrichter und 2 ehrenamtliche Richter, die Schöffen. 4 von 5 Richtern müssen sich mindestens einig sein. Ich darf nichts über die interne Abstimmung verraten, wer welche Zahlen vorgeschlagen hat. Aber mindestens 4 von 5 Richtern einigten sich auf eine Gesamtfreiheitsstrafe von 7 Jahren und 6 Monaten. Die maximale Höchststrafe lag bei 15 Jahren. Ein eher mildes Urteil, wenn man die zerstörte Kindheit und Jugend bedenkt. Noch vor dem Urteil, in seinem Schlusswort, nachdem der Verteidiger plädiert hatte, den Angeklagten freizusprechen, hilfsweise ihn zu einer milden Strafe zu verurteilen, sagte der Angeklagte: »Aber ich habe doch meine Tochter so lieb.«